Peter Holz hat schon als Teenager klare Ansichten und großes Zutrauen zu den Menschen. Zwischentöne und Zweifel kennt er nicht. Wie der Autor Ingo Schulze ist er 1962 in der DDR geboren. Dort wächst er in einem Kinderheim auf. Seine Eltern gelten als tot. Tatsächlich sind sie in den Westen geflohen. Zu seinem Ziehvater und Vorbild wird ein kampferprobter Antifaschist. Die DDR ist für den Jungen das Land, in dem die Menschen nach dem wahren, guten und schönen streben. Wozu soll noch Geld nötig sein, wenn doch ohnehin alles allen zugute kommt? So fragt sich Peter zu Beginn des Romans im Sommer 1974. Da ist Ingo Schulzes Held und Ich-Erzähler erst 12 Jahre alt. Er ist aus dem Heim davongelaufen und hat in einem Ausflugslokal ein üppiges Mahl verdrückt. Geld hat er nicht dabei. Für ihn ist das kein Problem, für die Bedienung schon.
Wiederholt biete ich der Kellnerin an, die von mir verzehrte Portion Eisbein mit Kartoffeln, Sauerkraut und Senf sowie das Glas Fassbrause abzuarbeiten. Sie brauche mir nur eine Aufgabe zuzuweisen. Ich wolle sie aber wegen Kinderarbeit nicht in Schwierigkeiten bringen. Naheliegend sei es hingegen, mir die Verköstigung nicht zu berechnen. Warum soll mir unsere Gesellschaft das Geld erst aushändigen, frage ich, wenn dieses Geld doch über kurz oder lang sowieso wieder bei ihr landet? »Wo landet das Geld?« ruft die Kellnerin, deren Stimme mit jedem Wort an Höhe gewinnt. »Bei der Gesellschaft«, antworte ich. »Bei dir piept's ja.« Die Kellnerin tippt sich mehrmals mit dem Zeigefinger gegen die Schläfe. »Hasst's ja nicht mehr alle.«
So wird es Peter Holz immer wieder ergehen. Der naive Träumer nimmt die Versprechungen des Sozialismus beim Wort und hält vieles für selbstverständlich. Warum er damit regelmäßig den allergrößten Ärger provoziert, versteht er nicht. Die Diskrepanz zwischen den zu Redeformeln verkommenen politischen Losungen, denen sich Peter mit Herz und Seele verschreibt, und der ganz anderen Wirklichkeit in der DDR sorgt für ein enormes humoristisches Potenzial, das Ingo Schulze in grandiosen Szenen und Dialogen lustvoll entfaltet. Da schmettert Peter mitten im Stimmbruch in einer Punkband kommunistische Kampflieder und ist der Einzige, der nicht merkt, dass die markigen Parolen sich zur Groteske verkehren. Als die Stasi ihn als EM anwirbt, platzt er fast vor Stolz und sagt es gleich seinen Freunden weiter. Das zweite Treffen mit den Geheimdienstlern wird so schon das letzte. Sein Traum ist es, Berufsunteroffizier zu werden, um den Frieden zu sichern, und selbstverständlich will er auch rasch der SED beitreten. Aber ein argloser Tugendbold wie Peter ist den DDR-Organen suspekt. Er wird daher als untauglich für die NVA eingestuft, die Genossen wollen ihn auch nicht in ihren Reihen. Peter treibt das schier zur Verzweiflung.
Wir leben zwar alle im Sozialismus, aber keiner scheint das zu begreifen. Keiner kapiert, was für ein Glück das eigentlich ist. Manchmal denke ich, es liegt an mir, als wäre ich blind oder taub oder müsste einfach nur aufwachen. Es ist wirklich verhext, als gäbe es die, die so denken wie ich, überall, nur nicht dort, wo ich gerade bin.
Aber lange traurig und verzweifelt ist Peter nie. Er sucht mit Inbrunst und nie nachlassender Energie immer weiter nach der Erfüllung seiner Ideale. Dass ein Traum zerplatzt, bedeutet schließlich nicht, das Wünschen ganz sein zu lassen. Das vermeintliche Waisenkind treibt eine nie erlahmende Sehnsucht nach Gemeinschaft und Geborgenheit. Fündig wird er schließlich bei der Kirche. Erst der Glaube an Christus, davon ist er rasch überzeugt, macht den Kommunisten zu einer runden Persönlichkeit. Als er zum ersten Mal mit einer Frau ins Bett geht, weiß er, wem er zu danken hat.
Herr, und so danke ich dir für die enorme Lust, die du deine Kinder empfinden lässt, wenn sie Geschlechtsverkehr miteinander haben. Das ist ein großes Geschenk, das du uns bereitest, und ich hoffe, du bescherst es mir bald wieder.
Peter Holz steht in der Tradition der unbedarften, aber doch bauernschlauen Helden, die seit dem Don Quixote oder seinem deutschen Pendant, dem Simplicius Simplicissimus, der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten. Ingo Schulze erhält entlang des Weges seines ungewöhnlichen Helden jedoch nicht nur die DDR-Realität, sondern auch die Wendezeit und die Zustände im Vereinigten Deutschland. Erzählt wird dabei immer im Sprachmodus der Gegenwart. Da ist mithin keine abgeklärte allwissende Instanz, die aus einem retrospektiven Abstand auf die Verhältnisse blickt. Mit Peter Holz hat Ingo Schulze dabei einen Helden erschaffen, der nicht nur das Geburtsjahr, sondern auch Träume und Sehnsüchte mit dem Autor teilt. Doch dieser verweist auch auf den Abstand zu seiner Kunstfigur.
Für mich ist es immer so, dass eine Figur erst dann, wenn sie von mir abgekoppelt ist, wirklich geschrieben werden kann. Also solange etwas an mir selbst klebt, ist ja das Schreiben gar nicht möglich. Und dann war es für mich eben ein großes Vergnügen, diese Figur durch jene Zeiten zu schicken, die ich miterlebt habe, über die ich etwas glaube, sagen zu können. Ich merkte aber immer dann, wenn Peter Holz so reagierte, wie ich damals ungefähr reagiert hätte, dann wurde es langweilig. Also er braucht wirklich diesen Führer, das Gute für alle zu wollen, und er ist da auch völlig angstlos und hat keine Bedenken, irgendwie die eigene Karriere da zu beschädigen. Er ist ja auch immer voller Vertrauen in das jeweilige System, in dem er lebt.
1989 scheinen sich alle seine Träume zu erfüllen. Peter Holz ist glücklich. Die DDR entwickelt sich allem Anschein nach endlich zu dem Land, das er sich immer gewünscht hat. Er selbst wird zu einer bekannten öffentlichen Figur und zu einem gefeierten Redner. Als die Grenze geöffnet wird, rechnet er mit einem Ansturm der Verfolgten, Armen und Obdachlosen aus dem Westen. Klar ist für ihn ohnehin, dass sich zuallererst die Bundesrepublik ändern muss. Die bevorstehende nationale Einheit will er dazu nutzen, die Errungenschaften der Revolution in den Westen zu tragen und dort fruchtbar zu machen. Ingo Schulze hat viel Sympathie für seinen Helden. Dessen Enthusiasmus im Herbst 1989 ist einer, an den sich der Autor selbst gerne erinnert.
Ich denke, dass er eine unrealistische Figur ist. Dadurch, dass er die Systeme beim Wort nimmt, führt er sie, glaube ich, beide ad absurdum. Was mir an der DDR interessant wurde, dass unter diesem undemokratischen, vormundschaftlichen, teilweise diktatorischen Zügen doch so ein Potenzial durchscheint, gerade eben zum Ende hin. Und das ist für mich eben auch ein Kontrast zu dem, was wir heute erleben. Wenn man heute davon spricht, dass der Kapitalismus so allumfassend ist und keine Alternative zulässt, muss ich sagen, ja, aber für ein paar Monate haben wir tatsächlich in einer Alternative gelebt. Und das nochmal zu umreißen, das fand ich dann lohnend.
Das Ende der Träume von einem dritten Weg und den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik verschläft Peter Holz im Krankenbett. Nach einem Unfall liegt er längere Zeit im Koma. Als er aufwacht und die Welt eine andere ist, hält er sich abermals nicht lange mit Trauerarbeit auf. Dem gelernten Maurer haben noch vor 1989 eine Reihe von Eigentümern ihre maroden Häuser überschrieben, weil sie mehr Kosten verursachten als Einnahmen brachten. Nun, nach der Wiener Vereinigung, machen sie ihren neuen Besitzer auf einen Schlag zu einem reichen Mann. Doch damit nicht genug. Was immer Peter Holz anpackt, wird zu Geld. Dem erfolgreichen Jungunternehmer bedeutet Reichtum zwar nichts, trotzdem sieht er sich nun ohne Bedenken der Marktwirtschaft verpflichtet. Ihn begleitet eine neue, unerschütterliche Gewissheit.
Der Weg zu einer Gesellschaft, in der die freie Entfaltung eines jeden die Voraussetzung für die freie Entfaltung aller ist, also zum Kommunismus, führt eben nicht über den Sozialismus, wie wir gemeint haben, sondern offenbar, doch länger als angenommen, über die Phase des Kapitalismus.
Doch wie zuvor der DDR-Sozialismus, so hält auch das kapitalistische System nicht, was es verspricht. Denn keineswegs setzt sich zwangsläufig immer der Bessere durch, sondern manchmal nur der, der geschickter Macht und Beziehungen einzusetzen weiß. Mit dem neuen Roman schreibt Ingo Schulze weiter an seinem Lebensthema, der Wende von 1989. Doch diesmal greift er zeitlich weiter aus. Bis 1998 begleitet er seine nimmermüden Idealisten. Entstanden ist so ein Roman, der unsere Gegenwart grundsätzlich hinterfragt. Schulzes Held ist zwar ein Wunder an Anpassung, aber er bleibt sich bei aller erstaunlichen und nicht recht geheuren Wandlungsfähigkeit auch treu. Geld, das meint er schon als Jugendlicher zu wissen, ist in einer gerechten Gesellschaft entbehrlich, und das kommunistische Ziel behält er ohnehin immer im Blick. Der vielfache Millionär versucht daher am Ende mit großer Radikalität sein Vermögen wieder loszuwerden. Es ist ein furioses Finale und Peter Holz ein würdiger Nachfahre der großen Schelmen und Träumer.